Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Am Welt-AIDS-Tag, und vielleicht hat Ihnen auf Ihrem Weg zur Arbeit heute ja auch schon jemand eine AIDS-Schleife in die Hand gedrückt. Diese roten Schleifen sollen nämlich Solidarität mit HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen ausdrücken. Und dazu will ja auch jedes Jahr der Welt-AIDS-Tag aufrufen. Seit 9 Jahren steht die rote Schleife überall auf der Welt als Symbol für den Kampf gegen AIDS und die damit verbundene Diskriminierung. Wir wollen heute aber gar nicht in die große, weite Welt schauen, sondern hier in Deutschland bleiben und Fragen nachgehen, wie, warum geht die Zahl der HIV-Neuinfektionen hier in Deutschland eigentlich nicht zurück? Ist das Unwissenheit oder liegt das an der Einstellung, dass HIV mittlerweile ja behandelbar ist? Und da ergibt sich ja auch gleich die nächste Frage, wie weit ist die medizinische Forschung hier eigentlich? Und sind die Infektionen selbst und die körperlichen Folgen tatsächlich die einzigen Probleme der Infizierten? Das alles und noch vieles, vieles mehr wollen wir heute klären in Domradio, das Thema. Ich bin Simone Bredel, schönen guten Tag. AIDS geht uns alle an und deshalb wird jährlich am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag begangen. 1988 wurde er von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen und hat seitdem einen festen Platz im Kalender. Heute ist Welt-AIDS-Tag, heute ist der 1. Dezember und Theresa Metternich hat mal auf der Straße nachgefragt, was sie eigentlich über AIDS wissen.
Was weiß ich über AIDS? Dass sie tödlich verlaufen kann, die Krankheit. Dass es aber heute Medikamente gibt, die das alles erträglich machen, auch eine längere Lebenserwartung hat man da.
Vor einigen Jahren erst entdeckt, ich schätze 15, 20 Jahre oder sowas, weiß man davon. Relativ viele Tote, Medikamente werden besser und sind sehr teuer.
Dass es eine Immunkrankheit ist und dass sie sehr ansteckend ist, aber dass man trotzdem mit leben kann.
Ja gut, das ist eben eine Virusentzündung durch den HIV-Erreger und AIDS ist dann letztendlich häufig das ausgebildete Krankheitsbild. Kann bei Homosexuellen, aber auch bei Heterosexuellen auftreten. Ja, hat viele Folgeerkrankungen, kann man heute zum Teil schon ganz gut behandeln.
Über AIDS? Fast nichts eigentlich. Ja, dass es halt übertragbar ist und wie es übertragbar ist und dass die Gefahr steigt und dass wir uns dafür schützen müssen, das ist es eigentlich.
Wie HIV übertragbar ist und dass wir uns dafür schützen müssen, das ist ja schon mal eine ganze Menge, was die Menschen auf der Straße über AIDS wissen. Aber was heißt AIDS eigentlich übersetzt? Darum geht's gleich hier bei uns. Sie hören Domradio, das Thema heute am Welt-AIDS-Tag. Oft spricht man ja umgangssprachlich einfach von der Immunschwächekrankheit AIDS. Was aber heißt AIDS eigentlich genau und was ist der Unterschied zwischen HIV und AIDS? Renato Schlegelmilch fasst das für uns mal zusammen.
Acquired Immune Deficiency Syndrome, eine der gefürchtetsten Viruserkrankungen der letzten Jahrzehnte. Schätzungsweise 33 Millionen Menschen leben weltweit mit der erworbenen Immunschwächekrankheit AIDS. Am 1. Oktober 1981 wurde AIDS als eigenständiges Krankheitsbild erkannt. Das Virus, das ursprünglich aus der Affenwelt stammt, soll bereits Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Menschen übergesprungen sein. Übertragen wird die Krankheit durch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten, meist beim Geschlechtsverkehr oder durch offene Wunden. Eine Infektion mit dem auslösenden HIV-Virus ist dabei nicht gleichzusetzen mit der Erkrankung an AIDS. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen heute einige Jahre. Das Ziel im Kampf gegen AIDS ist deshalb auch, den Krankheitsausbruch hinauszuzögern.
Und das schafft man heute mit bestimmten Medikamenten. Die Medizin hat große Fortschritte bei der AIDS-Forschung gemacht und darum geht's noch im Laufe dieser Sendung bei uns. Heute gibt es ja unglaublich viele Kampagnen, Plakate und Fernsehspots, die immer wieder auf HIV und AIDS aufmerksam machen sollen. Aber können Sie sich noch hieran erinnern?
Tina, was kosten die Kondome?
3,99.
Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot.
Vor 20 Jahren ist dieser AIDS-Spot auf Sendung gegangen, herausgebracht von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Rahmen der Kampagne Gib AIDS keine Chance. Und vor ungefähr einem Monat hat Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler nun die neue Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Welt-AIDS-Tag vorgestellt. Das Motto: positiv zusammenleben, aber sicher. Was es mit dieser Kampagne auf sich hat, das klären wir gleich. Sie hören Domradio, das Thema heute am Welt-AIDS-Tag. Und pünktlich zum Welt-AIDS-Tag werden immer die neuen Statistiken veröffentlicht. Und die zeigen auch in diesem Jahr, dass die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland seit 2009 nicht zurückgegangen ist. Rund 3000 Menschen haben sich auch in diesem Jahr neu infiziert. Das hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben. Das bedeutet, insgesamt leben heute ungefähr 70.000 Menschen mit einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung in Deutschland. Professor Elisabeth Pott ist Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie feiern in diesem Jahr 25 Jahre AIDS-Prävention. Trotzdem ist die Zahl der Neuinfektionen auch in diesem Jahr in Deutschland nicht zurückgegangen. Was glauben Sie, woran das liegt?
Zunächst mal muss man sagen, dass wir seit Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, einen Anstieg der Neuinfektionsraten hatten und wir immerhin in den letzten 2 Jahren diesen Anstieg stoppen konnten, dass es keinen weiteren Anstieg gegeben hat. Das ist vielleicht erstmal die erste Botschaft. Die Gründe, warum es zu diesem Anstieg seit etwa dem Jahr 2000 gekommen ist, sind vielfältig. Dazu gehört einmal, es gibt seit Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre verbesserte Behandlungsmöglichkeiten von HIV und AIDS. Und das bedeutet, dass erstens, viele Menschen denken, naja, wenn man AIDS behandeln kann, dann ist das ja auch nicht mehr ein so großes Problem, wenn man sich tatsächlich anstecken sollte. Das zweite ist, dass im Laufe der Jahre durch die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten heute mehr Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland leben, durch die Behandlung aber ein so gutes Leben führen können, dass sie zum Beispiel weiter arbeitsfähig sind und am ganz normalen sozialen Leben teilnehmen können. Das heißt aber auch, dass sie auch Sexualität haben. Und wenn die Zahl derer, die infiziert und erkrankt sind und die eben weiter in der Lage sind, auch sexuelle Kontakte zu haben, steigt, dann ist einfach auch schon mal die statistische Situation die, dass mit einer größeren Zahl von Infizierten es einfach auch bei vollkommen unverändertem Schutzverhalten zu mehr Infektionen kommt. Und das Dritte ist, die nachwachsenden Generationen müssen natürlich immer wieder erreicht werden und die Intensität und die Neuentwicklungen der Kampagne müssen sich immer wieder an die nachwachsenden Generationen richten. Und das Vierte ist, in einer ganz offenen Welt, in einer globalisierten Welt, wo Menschen in alle Welt reisen und Menschen aus aller Welt zu uns kommen, wo also in vielen, vielen Ländern die Ausbreitung von HIV/AIDS sehr viel weiter verbreitet ist als bei uns, muss man natürlich auch damit rechnen, dass es auch auf diesem Wege zu Ansteckungen kommt.
Das heißt, wer infiziert sich heute am häufigsten mit dem HIV-Virus?
Es infizieren sich heute immer noch am häufigsten Männer, die Sex mit Männern haben, in Deutschland.
Sie haben es gerade eben schon gesagt, dass sich Ihre Aufklärungskampagnen in den vergangenen Jahren immer wieder anpassen mussten. Was ist heute Ihr Anliegen? Wie versuchen Sie, die Menschen heute für das Thema AIDS zu sensibilisieren?
Wir haben heute eine Situation, wo wir immer wieder an das anknüpfen, was wir bisher entwickelt haben und immer wieder einen nächsten Schritt der Weiterentwicklung gehen. Dazu gehört, dass sich heute ganz viele Menschen im Internet aufhalten und gerade Gesundheitsinformationen im Internet suchen. Und deshalb haben wir unser Internetangebot in diesem Bereich der AIDS-Aufklärung auch ganz deutlich ausgeweitet. Und was sehr beliebt ist bei Menschen ist, dass sie nicht von oben belehrt werden, sondern dass sie zum Beispiel im Internet Selbsttestmöglichkeiten finden, wo sie überprüfen können, ob sie eigentlich wirklich genauso gut informiert sind, wie sie selber von sich glauben, dass sie informiert sind, wo sie ihr Wissen also überprüfen können und dann gegebenenfalls Wissenslücken ergänzen können oder viel Wissen, falsches Wissen korrigieren können. Das sind zum Beispiel sehr beliebte Strategien. Und was man in der Öffentlichkeit ja heute sehr häufig sieht, das sind die großen Plakate. Und da haben wir, nachdem wir über mehrere Jahre mit den großen bunten Kondomen auf den Plakatflächen für den Schutz durch Kondome geworben haben, inzwischen in diesem Jahr die Liebesorte-Kampagne eingesetzt. Das sind Orte, an denen man mit eigener Fantasie sich vorstellen kann, wie man dort vielleicht Sex haben könnte Und dass man in einer solchen Situation, wenn man sich mit einem Kondom schützt, sich nicht anstecken kann, während, wenn man auf das Kondom verzichtet, man hier ein Risiko eingeht.
Jedes Jahr am 1. Dezember am Welt-AIDS-Tag wird an das Thema AIDS erinnert und zu mehr Solidarität mit Infizierten aufgerufen. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler hat vor einem Monat in Berlin die neue Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Welt-AIDS-Tag gestartet. Das Motto positiv zusammenleben, aber sicher. Warum haben Sie dieses Motto gewählt?
Wir haben dieses Motto deshalb gewählt, weil das Thema Solidarität zum Welt-AIDS-Tag ganz besonders im Vordergrund stehen soll. Solidarität mit Menschen, die infiziert und erkrankt sind. Wir schauen, wenn wir an das Thema von Diskriminierung und Stigmatisierung denken, häufig ins Ausland, insbesondere in die Länder, wo Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind, die ja hier in Deutschland die Hauptbetroffenengruppe sind, wo solche Menschen verfolgt werden, gegebenenfalls ins Gefängnis geworfen werden oder sogar mit der Todesstrafe bestraft werden und denken, das ist ja ganz schrecklich und ganz furchtbar, was da an Diskriminierung, an Ausgrenzung und an Gewalt gegen solche Menschen geschieht. Bei uns ist das natürlich nicht die Situation, aber bei uns findet Entsolidarisierung oder Stigmatisierung sehr viel subtiler statt. Und viele Menschen, die infiziert sind, haben Angst, es ihren Freunden zu sagen, weil sie fürchten, dann abgelehnt zu werden, haben Angst, das am Arbeitsplatz mitzuteilen, weil sie befürchten, dann vielleicht doch bei der nächsten Gelegenheit, wenn es um Entlassungen geht, ihre Stelle, ihre Arbeitsstelle zu verlieren und wissen auch nicht, wenn Probleme auftreten, denn so positiv die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten sind für Menschen, die infiziert sind, aber sie haben natürlich auch erhebliche Nebenwirkungen. Also wenn dann Probleme auftreten, an wen sie sich wenden können, mit wem sie vertrauensvoll über diese Dinge sprechen können. Und weil bei uns eben Stigmatisierung und Ausgrenzung in dieser Weise auch vorhanden ist, nur eben viel subtiler oder zumindest von vielen auch befürchtet wird. Deshalb haben wir im Rahmen dieser Welt-AIDS-Tags-Aktion jetzt Menschen, die infiziert und erkrankt sind, die bereit waren, sich öffentlich damit herauszustellen und für Schutz vor Ansteckung zu werben und aber auch für Solidarität mit Menschen zu werben, ganz besonders herausgestellt. Und in vielen Fällen haben sich die Arbeitskollegen oder die Freundinnen und Freunde auch mit zur Verfügung gestellt und sprechen sich auch für Solidarität aus und erzählen auch über ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse mit den Betroffenen.
Professor Elisabeth Pott ist Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und mit ihr habe ich über die Zahl der Neuinfektionen in diesem Jahr gesprochen und die neue Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Welt-AIDS-Tag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Jede Minute infizieren sich auf der Welt 10 Menschen neu mit dem HIV-Virus. Diese Zahl bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Neuinfektionen in den Entwicklungsländern, aber auch bei uns hier direkt vor der Haustür in Köln stecken sich immer wieder Menschen neu an mit dem tödlichen HIV-Virus. Durchschnittlich an jedem zweiten Tag wird in Köln ein HIV-positives Testergebnis mitgeteilt. Michaela Diers ist Leiterin der Beratungsstelle bei der AIDS-Hilfe Köln. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie gehen die Menschen, die so ein Testergebnis mitgeteilt bekommen, damit um?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob jemand schon mit dem Testergebnis gerechnet hat oder ob es aus heiterem Himmel im Rahmen einer Routineuntersuchung beispielsweise herausgekommen ist. Dennoch ist es für alle immer ein Schock, auch wenn sie schon damit gerechnet haben. Und es stürzen eine ganze Reihe Fragen und Probleme auf sie ein. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht jemand sozial eingebunden ist, ist das dramatischer oder weniger dramatisch.
Was sind das dann für Fragen und für Probleme, mit denen die Menschen dann auf sie zukommen?
Obwohl bei vielen bekannt ist, dass die Behandlungsmöglichkeiten sich sehr verbessert haben, schwebt bei vielen trotzdem die Angst vom schnellen Tod im Raum. Dann ganz oft oder fast immer die Frage, wem kann ich das erzählen? Wie sage ich das meinem Freund? Wie sage ich das meiner Frau? Sage ich das meinen Eltern? Was ist mit meinen Versicherungen? Wie kann ich meine Angehörigen absichern? Muss ich sterben? Was für Tabletten muss ich nehmen? Das ist eine ganze Flut von Fragen und Ängsten.
Kommen denn die meisten Menschen bei Ihnen vorbei? Also besuchen Sie sie oder gibt es sehr viele anonyme Telefonate, die Sie da führen?
Es gibt sehr viele anonyme Telefonate oder E-Mails, über die wir beraten. Die Menschen kommen aber auch zu uns in die Beratungsstelle. Wir kommen aber auch zu Ihnen. Also wir haben ein Testangebot, das anonym und in Kooperation mit einem anderen Träger stattfindet. Dann ist da ja schon die Beratung vor Ort. Wir beraten aber auch in den Kliniken und in Arztpraxen für die Menschen, die sich scheuen, in die AIDS-Hilfe zu kommen.
Beraten Sie denn auch Menschen, die sich jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur über die Krankheit informieren wollen?
Ja, das sind vielfach Fragen zu Risiken. Kann ich mich infizieren? Wenn mein Freund ist HIV-positiv, das habe ich gerade erst erfahren. Wir haben aus derselben Tasse getrunken. Das sind so die ganz normalen Fragen während der Sprechstunde.
Wie viele Menschen kommen in der Woche zu Ihrer Beratung? Kann man das sagen?
In der Woche kann ich schlecht sagen. Also im Jahr haben wir 5000 mal mehr, mal weniger anonyme Beratungen, die also dann über die telefonische Beratung oder eben über die persönliche oder E-Mail-Beratung stattfinden. Da sind jetzt nicht die Beratungen mitgezählt, die in den dauerhaften Betreuungen mit impliziert sind.
Spielt denn bei Ihren Beratungen auch der Glaube eine Rolle?
Jein, also das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Bei Menschen mit einem muslimischen spirituellen Hintergrund spielt das eine sehr große Rolle. Und es kommen immer wieder auch natürliche Sinnfragen, wie kann ich jetzt mein Leben unter Umständen nochmal neu ausrichten. Menschen, die sehr gesettelt sind in ihrem Glauben, versuchen das dann trotzdem auch noch immer noch da reinzukriegen. Also die Erfahrung einer chronischen, schweren Erkrankung mit dem Glauben in irgendeiner Form in Verbindung zu bringen. Es ist jetzt nicht so ein Dauerthema bei uns, aber es ist immer wieder Thema.
Wenn so viele unterschiedliche Anfragen auf Sie zukommen, wie beraten Sie denn diese Menschen? Wie gehen Sie damit um?
Wir sortieren erstmal und versuchen rauszufinden mit diesem Menschen, was ist jetzt im Moment am wichtigsten. Und das kann auch dann wieder sehr unterschiedlich aussehen. Also es kann unter Umständen sein, dass erstmal die medizinischen Fragen geklärt werden müssen, dass jemand zum Arzt begleitet werden muss, weil er sich nicht in der Aufregung sich nicht mehr daran erinnern konnte, was er eigentlich den Arzt fragen wollte oder sie. Und wir gucken erstmal, was ist jetzt im Moment das Wichtigste? Wie kann dieser Mensch sich erstmal jetzt in dieser neuen Situation stabilisieren? Wie kann er unter Umständen auch Hilfestellung von außen bekommen? Was braucht er oder sie jetzt, um über die nächsten Wochen erstmal hinwegzukommen?
Die neue Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung am heutigen AIDS-Tag lautet Positiv zusammenleben. Das Projekt will sich verstärkt gegen die Diskriminierung HIV-Kranker in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz einsetzen. Ist das denn tatsächlich ein großes Problem, mit dem Betroffene zu kämpfen haben?
Ja, wenn man in die jüngste Vergangenheit guckt, der Fall Bena Issa von den No Angels hat ja nochmal gezeigt, dass HIV-positiv zu sein kein selbstverständliches Thema ist. Unabhängig jetzt von irgendwelchen juristischen Implikationen ist es einfach so, dass das nochmal gezeigt hat, dass die Medien in einer bestimmten Form auf so ein Outing reagieren und dass das ja eine große Welle auch in dem gesamtgesellschaftlichen Umfeld geschlagen hat. Und heute haben nach wie vor Menschen mit Diskriminierung am Arbeitsplatz oder auch in der Familie oder so zu kämpfen.
Was bekommen Sie da so an Geschichten zu hören?
Das fängt bei, sagen wir mal, unwissenden Kleinigkeiten an. Ich habe mit dem aus derselben Tasse getrunken. Das ist ja schon so eine milde Form der Diskriminierung. Bis dahingehend, dass Leute auch, dass die Eltern sagen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Manchmal, wenn es dann auch mit so einem schwulen Outing noch zusammenfällt, dann so nach dem Motto, eins konnten wir ja verkraften, aber jetzt auch noch HIV-positiv, das geht gar nicht. Partnerschaften gehen auseinander. Also das sind so Alltagsgeschichten, die dann da geschehen. Noch schwieriger ist es bei Menschen mit Migrationshintergrund, die oft auch aus ihren anderen sozialen Umfelden rausfallen, beziehungsweise die da auf keinen Fall sagen können, dass sie HIV-positiv sind.
Und wie können Sie dann da helfen?
Wir können ein bisschen stützen, das nennt man dann so im Pädagogendeutsch Krisenintervention. Was wir aber anbieten können, sind Gruppen, Selbsthilfegruppen, wo sich die Menschen untereinander austauschen können über ihre Erfahrungen, aber auch über Strategien. Also wie habe ich das denn meinem Partner gesagt? Wie habe ich es denn meinen Eltern gesagt? Und das sind Erfahrungen einmal ganz praktisch, wie hat der oder diejenige das getan? Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Gefühl von, ich bin nicht alleine. Nicht nur ich habe diese Erfahrung gemacht, sondern andere machen die auch und die gehen so und so damit um. Das ist auf verschiedenen Ebenen oft für Menschen mit der Infektion eine Erleichterung. Diese Selbsthilfegruppen, die haben wir für Heterosexuelle, für schwule Männer, für Frauen. Also wir haben da eine ganz große Bandbreite von Gruppen, die sich gegenseitig unterstützen.
In diesem Jahr feiert die AIDS-Hilfe Köln ihr 25-jähriges Bestehen. Wie hat sich denn die Beratung in dieser Zeit verändert?
Die Beratung hat sich analog zu den Bedürfnissen und den Bedarfen der Zielgruppe, also der HIV-Positiven, verändert. Die AIDS-Hilfe Köln ist aus der Selbsthilfe entstanden und hat die ersten Jahre auch rein als Selbsthilfeverein gearbeitet. Und die eine Veränderung ist, dass es eine Professionalisierung gegeben hat, weil sich die Fragen verändert haben. Durch die verbesserte medizinische Behandlung ist heute die Lebenserwartung eine komplett andere als vor 25 Jahren. Und so plakativ gesagt kann man sagen, wir sind weg von einer reinen Sterbebegleitung, wie sie in den Anfangsjahren leider so war, hin zu einer Lebensbegleitung.
Sagt Michaela Diers. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle bei der AIDS-Hilfe Köln. Und mit ihr habe ich über die Beratungsangebote der AIDS-Hilfe gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Medikamentencocktails können heute die Lebenserwartung eines HIV-infizierten Menschen enorm verlängern. Aber heilbar ist die Infektion deshalb noch lange nicht. Heute bedeutet das Virus zwar nicht mehr das unmittelbare Todesurteil, aber von Normalität ist ein Leben mit HIV trotzdem weit entfernt. Ina Rotscheid hat einen Mann getroffen, der schon seit über 25 Jahren mit der Infektion lebt.
Den 24. September 1985 wird Knut nie vergessen. Ein Arbeitsunfall, Blutabnahme, Routineuntersuchung und dann die Diagnose HIV-positiv.
Der erste Gedanke war wirklich, scheiße, jetzt ist es doch passiert. Weil meine Mutter war halt eben sehr weitblickend und hat dann immer zu mir gesagt, Junge, pass auf. Und ich, och Mutter, ich krieg das doch nicht.
Es war dann auch die Mutter, die als erste ins Krankenhaus zu ihrem Sohn eilte. Das war in den 80er Jahren, als die Welt noch an dem neuen, unbekannten Virus herumrätselte und AIDS als Schwulenkrebs verschrien war. Knut wurde sofort auf die Isolierstation verfrachtet. Ärzte näherten sich ihm nur noch mit Mundschutz und Handschuhen.
Und meine Mutter stand vor mir und gab mir einen Kuss und der Professor sah das und er sagte, wissen Sie nicht, was Ihr Sohn hat? Der hat AIDS. Da sagte meine Mutter, das weiß ich. Da guckt sie mich an, nimmt den Kopf, gibt mir noch einen Kuss auf den Mund und dann sagt sie so, vielleicht kriege ich es auch.
Damals war Knut 29 Jahre alt. Er weiß, dass sein damaliger Partner ihn angesteckt hat, denn der Mann starb kurze Zeit später an AIDS. Und Knut ist sich sicher, ein Versehen war die Infektion nicht.
Ich denke einfach, der wusste das.
Was empfindet man denn dann?
Wut. Einfach nur grenzenlose Wut. Natürlich denkt man dann erstmal, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und nachher stand mir alles zum Kopf. Und dann habe ich versucht, mich umzubringen. Aber es hat nicht geklappt. Ich saß dann auf meinem Hintern und ich habe geweint und gelacht. Geweint habe ich, weil mir der Popo wehgetan hat. Und gelacht habe ich, dass es nicht geklappt hat. Und dann habe ich rauf in den Himmel geguckt und habe gesagt, gut, du willst mich nicht, also muss ich lernen, damit umzugehen.
Einfach war das nicht. Viele Menschen brachen den Kontakt zu ihm ab, auch die eigenen Geschwister. Und es kam noch schlimmer. Krebs und ein Herzinfarkt. 2 bis 3 Mal im Jahr musste Knut damals ins Krankenhaus. Und doch lacht der rundliche Mann mit Brille heute oft und gerne.
Der harte Kerl. Jetzt kommt aber der Käsekuchen langsam aus den Ohren raus.
Der Papa grillt. Wunderbar. Heute lebt Knut im Haus Lukas in Köln, eine Art Wohngemeinschaft für HIV-Infizierte. Man sitzt zusammen, es wird gemeinsam gekocht, gegessen und gescherzt und jeder hat seine eigene Wohnung. Dort hat der 54-Jährige ein ganzes Regal nur für Medikamente reserviert. Schachteln, Tuben und Fläschchen stapeln sich dort. Denn im Gegensatz zu früher bedeutet HIV heute nicht mehr das unmittelbare Todesurteil. Sogenannte Antiretrovirale können das Leben enorm verlängern. Doch das bedeutet für Knut 48 Tabletten am Tag.
Die nehme ich erst, dann nehme ich die und dann kommen die hier oben. 1, 2, 3 antiretrovirale Medikamente, unter anderem auch ein leichtes Morphium. Dann brauche ich was für den Kreislauf, dann habe ich was für den Magen, dann habe ich was, ein Antidepressivum. Dann
einen Monat hatten die Ärzte ihm damals noch zu leben gegeben. Das ist jetzt 17 Jahre her. Sein Verfallsdatum sei also schon längst abgelaufen, sagt er und lacht schon wieder. Und er setzt sich kleine Ziele. Er freut sich auf Weihnachten und darauf, seine Wohnung zu schmücken. Er schwärmt von europäischen Adelshäusern und einmal möchte er noch nach Griechenland reisen. Nur manchmal, wenn einer seiner Mitbewohner wieder ins Krankenhaus kommt, dann wird ihm mulmig, denn viele seiner Freunde hat er schon überlebt.
Ich habe bei 30 aufgehört zu zählen. So viele Menschen habe ich schon gehen sehen. Aber nein, ich hader nicht mehr damit, weil ich davon überzeugt bin, auch wenn du hier deinen letzten Atemzug getan hast, ist es nicht zu Ende. Und ich freue mich jetzt schon darauf, meinen Großvater, meine Mutti, meinen Papa in die Arme zu nehmen, die lieben Menschen, die ich verloren habe, wieder in den Arm nehmen zu können. Und ich freue mich darauf, wenn wir wieder zusammen sind, ja.
Sagt Knut. Er wohnt mit anderen HIV-Infizierten im Haus Lukas in Köln, einer Wohneinrichtung der Caritas im Diözesanverband des Erzbistums Köln. Und diese Wohneinrichtung, die besuchen wir gleich. Trotz HIV können viele Infizierte heutzutage immer noch berufstätig sein und führen zumindest äußerlich ein normales Leben. Aber gerade dieser Umstand führt dazu, dass die Betroffenen ihre Infizierung oder auch die ausgebrochene AIDS-Krankheit versuchen zu verheimlichen. Einsamkeit ist deshalb eines der größten Probleme. Ina Rotscheid stellt eine Einrichtung vor, die genau dieses Problem fokussiert.
Freitagvormittag. Mario muss sich beeilen. Er hat beim Einkaufen etwas getrödelt und bis eins muss das Essen auf dem Tisch stehen. Lasagne für 20 Personen.
Das sind jetzt getrocknete Tomaten, Schalotten, Knofi, Chilischote und Sardellen.
Während Mario ein Zwiebelsoßengemisch durch die Pfanne schwenkt, rührt sein Mitbewohner einen riesigen Topf Tiramisu an. Ein anderer deckt den Tisch. Sie alle sind Bewohner von Haus Lukas im Kölner Westen, eine Wohneinrichtung der Caritas im Diözesanverband des Erzbistums. Hier leben HIV-Infizierte, die nicht nur das Virus haben, sondern infolgedessen auch psychosozial erkrankt sind. So wie Stefan. Mit 16 Jahren hat er sich angesteckt, heute ist er 43.
Ich bin im 27. Jahr HIV-positiv und hatte letztes Jahr im August einen Durchhänger, weil ich in den 27 Jahren sehr viele Freunde verloren habe. Und dann ist noch jemand aus dem Haus, der war auch HIV-positiv, der hat sich umgebracht. Und dann habe ich halt fast ein Jahr niemanden mehr an mich rangelassen. Ich habe meine Medikamente nicht mehr genommen, meine Blutwerte waren absolut im Keller. Wenn ich da noch eine Woche oder zwei Wochen weitergemacht hätte, hätte es passieren können, dass AIDS ausbricht.
HIV ist zwar heute behandelbar, aber nicht heilbar. Antiretrovirale Medikamente dämmen das Virus zwar ein und wirken lebensverlängernd, doch so mancher muss bis zu 50 Tabletten am Tag schlucken. Die Wechsel- und Nebenwirkungen sind unüberschaubar. Für viele ist das Leben nur mit Unterstützung möglich, sagt Angelika Dünnwald, die Leiterin des Hauses.
Wenn ich dann noch Dauerdurchfälle bekomme und muss dann noch gegen die Durchfälle was nehmen, dann habe ich andere, die haben Magenprobleme. Dann müssen sie noch was gegen Magenprobleme nehmen zu ihren AIDS-Medikamenten. Dann kommen Herz-Kreislauf-Geschichten dazu. Dann muss dafür noch Medikamente genommen werden, Stoffwechselerkrankungen. Und wenn ich so einen Cocktail nehme, kann mir keiner mehr sagen, wie das auf Dauer wirkt, wie mein Körper damit umgeht, wie meine Entgiftungsorgane damit umgehen können, was wiederum zu neuen Erkrankungen führt.
Doch noch viel gravierender seien, so sagt Angelika Dünnwald, die starken seelischen und sozialen Folgen. Angst und Verzweiflung, keine sozialen Netze, Isolation und nicht zuletzt die fehlende Perspektive. Das war auch bei Stefan so.
Der Arzt hat mir gesagt, die haben eine Lebenserwartung von 5 Jahren. So, ich wollte immer eine Kellnerlehre machen und wollte mich da also weiterbilden und habe dann meine ganze Schule abgebrochen, Lehre abgebrochen und so weiter, weil ich gesagt habe, wenn du noch 5 Jahre so leben hast, dann hast du jetzt 5 Jahre Spaß. Anfangs habe ich so viel Antidepressiva gefressen, die kannst du einmal auf den Mond und wieder zurückschicken, so ungefähr.
Für Menschen wie Stefan ist das Haus Lukas gedacht. Jeder hat seine eigene Wohnung gemietet. Ambulante Betreuung, Haushaltshilfe, Pflege und Therapien können bei Bedarf hinzugestellt werden. Zusätzlich gibt es auch noch eine Beratungsstelle, die auch Menschen, die nicht dort wohnen, offen steht. Doch mindestens genauso wichtig wie die Betreuung ist, dass die Betroffenen aus der Isolation herausgeholt werden, wieder Anschluss finden und ein Zuhause haben, sagt Angelika Dünnwald.
Wenn ich also wieder in so ein psychisches Loch falle, depressiv bin, habe ich hier die Möglichkeit, einen Ansprechpartner zu finden. Ich sitze also nicht alleine zu Hause, sondern hier ist immer einer der Bewohner, der so fit ist, der sagt, komm, ich koche heute Abend. Wer isst mit? Und diese Gemeinschaft gibt einfach auch ein Mehr an Lebensqualität.
Kann mir gleich mal jemand helfen?
Ja.
Horst, Mario und Stefan, das Kochteam an diesem Mittag, hat Glück gehabt. Sie bewarben sich und bekamen einen der neun begehrten Wohnplätze im Haus Lukas, einer Einrichtung, die in dieser Form in Köln einzigartig ist.
Wenn man hier unten ist, ist es wie eine WG und oben in der Wohnung, da hat jeder seinen separaten Bereich. Und hier unten sind wir dann in der Gemeinschaft und wir machen einiges zusammen. Es ist so ein Gruppenleben auch.
Und dann weiß man aber immer, wenn was ist, dass man dann direkt hier einen Anlaufpunkt hat, als wenn man jetzt draußen irgendwo wohnt, ne, und man ist dann ganz allein.
Ja, das ist eine neue Lebensqualität. Also man hat viel mehr, man will jetzt wieder was. Ne?
Und Stefan will etwas ganz Bestimmtes. 45 will er werden, davon ist er noch 2 Jahre entfernt. Aber er ist zuversichtlich, dass er das noch schafft, und noch einen Wunsch hat er.
Es gibt einen Traum, den ich noch habe, und zwar den Jakobsweg zu gehen. Also ich bin ein religiöser Mensch, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Und das wäre so einer meiner großen Träume, das nochmal irgendwie in die Tat umzusetzen.
Sagt Stefan. Ina Rotscheid hat ihn im Haus Lukas in Köln getroffen, einer Wohneinrichtung der Caritas im Diözesanverband des Erzbistums.
Die Professorin Carla Etchenberg ist Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin und sie hat sich viel mit dem Thema AIDS beschäftigt und das schon in den 80er Jahren. Da hat sie nämlich für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Konzept entwickelt zur AIDS-Prävention in Schulen. Ab wann war AIDS dann ein Thema in der Öffentlichkeit und dementsprechend auch in den Schulen und in den Medien?
Anfang der 80er Jahre erschienen die ersten aufgeregten Zeitungsberichte über eine Krankheit, die man nicht identifizieren konnte und die vor allen Dingen offenbar homosexuelle Männer betraf. Da gab es also sehr hässliche Krankheitsbezeichnungen auch, die den Zusammenhang herstellten. Und erst im Laufe der 80er Jahre hat man dann das Virus entdeckt und hat entdeckt, dass das bei jedwedem Geschlechtsverkehr übertragen werden kann oder auch bei Bluttransfusionen. Also als sexuell übertragbare und über Blut übertragbare Krankheit identifizierte. Das war ein Riesenschock, denn viele Menschen, sie sagten eben selber, die freie Liebe in den 70er Jahren, sozusagen das Paradies, das es damals mal für kurze Zeit gab, das wurde geschlossen, dieses Paradies. Und alle, die sexuell aktiv gewesen waren, mussten erst einmal recherchieren, ob sie vielleicht selber von dieser Krankheit betroffen waren oder nicht. Und dann kam natürlich sofort, Gott sei Dank, in Deutschland die kluge Strategie auf. Wir müssen alles dran setzen, dass sich junge Leute nicht infizieren können, egal bei welcher Form des Sexualkontaktes oder auch Blut-zu-Blut-Kontakt im Drogenbereich. Und dann startete die Aufklärungskampagne, die ja bis heute erfolgreich durchgezogen wird.
Wie muss man sich denn die AIDS-Prävention in den Schulen in den 80er Jahren vorstellen? Wie wurde dort informiert?
Da gab es 2 Strömungen. Die eine Strömung sagte, das Infektionsrisiko besteht vor allen Dingen in Sexualverhaltensweisen, die eigentlich gar nicht sein sollen. Also predigen wir wieder die traditionellen moralischen Grundsätze, dann haben wir auch das Problem mit AIDS nicht. Und die andere Richtung sagte, das geht nicht mehr, so können wir nicht an das Thema rangehen, wir können die Uhr nicht zurückdrehen, sondern wir müssen Jugendliche befähigen, mit dem Risiko selbstbestimmt umzugehen. Und das waren zum Teil sehr harte Auseinandersetzungen zwischen den beiden Strömungen, aber die vernünftige aufklärerische Strömung hat sich durchgesetzt. Keiner wird natürlich daran gehindert, nach bestimmten moralischen Maßstäben zu leben und dadurch das Infektionsrisiko zu vermeiden. Aber diese Lebensweise wird niemandem aufgezwungen, sondern es wird gesagt, jeder kann das selber entscheiden, ob er so oder so das Infektionsrisiko verhindern will.
Haben Sie denn damals auch Unterstützung bekommen, zum Beispiel von den Eltern oder von den Lehrern?
Ja, die meisten waren ja nun auch Kinder ihrer Zeit und wollten auch nicht mehr das Rad zurückdrehen. Natürlich gab es auch Eltern und Lehrer, die sehr verärgert oder verspannt darauf reagierten, dass sie auf einmal Kindern und Jugendlichen die Kondombenutzung beibringen sollten und akzeptierend über jedwede Form des Sexualverhaltens sprechen sollten. Das war schwierig für viele Lehrer und für viele Eltern.
Wenn wir jetzt auf die Jugend schauen und die miteinander vergleichen, haben es denn die Jugendlichen von damals, haben die das Thema AIDS leichter genommen? Wie offen waren die Jugendlichen damals dem Thema AIDS gegenüber?
da Jugendliche ja noch nicht festgefahren sind in ihrer Sichtweise und in ihren Verhaltensweisen, waren die auch damals schon sehr offen für das, was man ihnen beibrachte. Da gab es also wenig Probleme bei Jugendlichen. Die haben das akzeptiert, wurden aufgeklärt und bekamen dann die Botschaft mit, ihr könnt euch schützen, wenn ihr Kondome benutzt. Heute ist es ein bisschen schwieriger sogar geworden mit der Aufklärungsarbeit, weil es eine Gegenbotschaft in den Medien gibt, nämlich die, nicht in den offiziellen Medien, aber in den Pornos, die von Kindern und Jugendlichen leider auch konsumiert werden können, spielt der Infektionsschutz oder der Morgen danach, um den man sich Gedanken machen müsste, überhaupt keine Rolle. Und das heißt, dass die Aufklärungsarbeit in der Schule und in der seriösen Öffentlichkeit wird ein bisschen unterlaufen durch die Darstellung in den Pornos. Das ist sehr zu bedauern.
Und das, obwohl das Basiswissen über AIDS da ist, oder ist das gar nicht gegeben?
Das hängt sehr wahrscheinlich ganz stark von der Güte des Unterrichts ab, den die Kinder und Jugendlichen in der Schule erfahren. Es gibt Schüler, die sehr gut aufgeklärt sind, die sehr genau wissen, worum es sich bei HIV und AIDS handelt und auch über andere Infektionskrankheiten, die sexuell übertragen werden können. Aber es gibt leider auch Lehrer und Eltern, die auf dem Standpunkt stehen, was sollen wir über diese Themen groß reden in der Schule? Die Kinder wissen doch eh alles. Und das ist natürlich ein Irrtum an den Kindern und Jugendlichen rauschen Bilder zum Thema Sexualität und solche Aufklärungsansätze rauschen vorbei, ohne dass sie verinnerlicht werden oder auf sich bezogen werden. Und da wäre die einzige Möglichkeit, gegenzusteuern, wenn es ganz seriös und konsequent in der schulischen Sexualaufklärung, Sexualerziehung thematisiert würde.
Sagt die Professorin Carla Etchenberg. Sie ist Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, ja, und wie AIDS-Präventionsarbeit heute ganz konkret in den Schulen stattfindet. Darum geht's gleich hier bei uns in Domradio, das Thema. Vielleicht ist Ihnen in den vergangenen Tagen, als Sie so durch die Stadt geschlendert sind, dieses Plakat hier mal aufgefallen. Da sind zwei Jugendliche zu sehen und die beiden liegen auf einer herausgezogenen Schublade im Kühlraum eines Leichenschauhauses. Beide sind kaum bekleidet, sie haben die Augen geschlossen, er hat den Arm um sie geschlungen und darunter steht: Deine erste Liebe kann die letzte sein. Heftige Darstellungen, wie sie zum Beispiel die Michael-Stich-Stiftung gerne mal benutzt, um Jugendliche auf das Problem HIV aufmerksam zu machen. Doch was davon kommt eigentlich bei den Jugendlichen an? Sonja Gödecke ist Biologielehrerin an der Christine-Koch-Schule in Schmallenberg. Schönen guten Tag.
Hallo.
Als Biologielehrerin sind Sie in der 8. Klasse für die Sexualkunde und damit auch für die AIDS-Aufklärung zuständig. Erzählen Ihnen da Schüler vielleicht mal von einem Plakat, das Sie gesehen haben, oder von einer Internetseite, die Ihnen aufgefallen ist?
Nein, von selbst kommen sie da nicht auf mich zu, wenn dann schon eher, wenn ich das Thema von mir aus anspreche.
Und was kommen dann für Reaktionen von den Schülern?
Ja, in erster Linie merkt man, dass die Schüler sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, unsere Schüler zumindest nicht. Meine Aufgabe ist es da halt, erstmal auf das Thema aufmerksam zu machen und für das Thema sensibel und empfänglich zu machen. Und wenn dann Fragen kommen, dann natürlich Fragen in Richtung, wie steckt man sich an? Ach, aber AIDS ist doch auch heilbar, ist doch alles gar nicht so schlimm. In die Richtung geht das dann meistens.
Wie machen Sie das denn? Wie sensibilisieren Sie die Schüler für dieses Thema?
Zum Einstieg benutze ich auch gerne Bildmaterial, wie zum Beispiel solche Plakate, die dann auf der Straße zu sehen sind, weil unsere Schüler eben auch einen Anreiz brauchen, um sich damit überhaupt befassen zu wollen. Und Bildmaterial ist da meistens sehr, sehr passend für. Also ich würde auch gerne zum Beispiel so ein Plakat als Provokation zum Einstieg benutzen. Dann ist die Sensibilisierung natürlich schon da. Und dann geht es natürlich sofort in die Richtung, dass man schaut, was ist AIDS eigentlich, was bedeutet das, was ist das für eine Krankheit. Man muss den Schülern auch klar machen, dass es eine Krankheit ist. Dann geht es auch um die Unterscheidung zwischen HIV-positiv und der eigentlichen Erkrankung AIDS. Das können sie auch oft, häufig nicht auseinanderhalten.
Bekommen Sie bei diesem Unterricht denn Unterstützung von der Außenstelle?
Ja. Von wem bekommen Sie? Also ich muss mir die Unterstützung schon suchen. Ich habe letztes Jahr mit dem Gesundheitsamt in Meschede zusammengearbeitet, wo eine Spezialistin in die Schule gekommen ist und mit den Schülern über AIDS und dann natürlich auch über Verhütung gesprochen hat. Also AIDS und Verhütung hängt immer zusammen.
Und welches Material hat sie noch eingebracht?
Ja, meine Schüler wurden von mir vorinformiert und sie kam dann mit vielen Verhütungsmitteln, hat die rumgereicht, war auch ein Schwangerschaftstest mit dabei. Es war sehr, sehr umfangreich, nicht nur um AIDS, ging eben auch um Verhütung und um Schwangerschaft. Und die Schüler konnten die Gegenstände anfassen, ausprobieren, Fragen stellen.
Also
es war halt sehr spontan und sehr persönlich auch.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das bei den Schülern dann auch angekommen ist?
Ja.
Warum?
Also erstmal war die Vorinformation da von mir und die Dame vom Gesundheitsamt hat das Ganze dann eben nochmal vertieft. Und durch diese Wiederholung und dieses, ach ja, es ist doch tatsächlich aktuell und es ist für mich aktuell, hat die Schüler schon berührt. Das bemerkt man daran, dass sie dann eben auch sich Gedanken machen und dass dann zum Schluss eigentlich erst die eigentlich wichtigen Fragen kommen, die am Anfang nicht kommen, weil sie sich gedanklich noch gar nicht so damit beschäftigt haben.
Zum Beispiel, was kamen am Schluss für Fragen?
Richtung Verhütung zum Beispiel. Sollte ich jetzt schon mir die Pille verschreiben lassen, um einer möglichen Schwangerschaft zum Beispiel vorzubeugen, auch wenn ich jetzt noch keinen Geschlechtsverkehr habe? Und zum Thema AIDS kamen in dem Moment nicht mehr so Fragen wie, wie kann ich mich anstecken, beziehungsweise wie kann ich mich schützen, weil das hatte ich ja vorher schon geklärt im Unterricht. Da kamen eher auch so Fragen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jemanden kennenlerne und der hat AIDS? Wie kann ich damit umgehen? Wie sollte ich damit umgehen? Also auch sehr viel, sehr persönliche Fragen.
Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie die Schüler schon darauf vorbereitet haben. Wie viel Informationsmaterial steht Ihnen denn bei diesem Themengebiet zur Verfügung? Worauf können Sie da zurückgreifen?
In erster Linie kann ich mit dem Biologiebuch arbeiten, mit dem Schulbuch. Das ist sehr aktuell. Wenn ich aktuelle Zahlen und Statistiken benötige, zum Beispiel, wenn ich deutlich machen möchte, auch in Deutschland gibt es viele HIV-Positive, brauche ich natürlich das Internet und recherchiere dort. Ansonsten ist die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auch da mein Ansprechpartner. Die bieten ganz viel kostenloses Unterrichtsmaterial an und da kann man eben auch gut drauf zurückgreifen.
Gibt es trotzdem noch Punkte, die man Ihrer Meinung nach bei der AIDS-Prävention in den Schulen verbessern müsste?
Also ich denke, der Grundstock ist schon damit gelegt, erstmal zu klären, was ist das überhaupt? Das ist ja das Wichtigste. Und dann zu überlegen, wie kann man sich anstecken, wie kann man sich auch nicht anstecken? Dann zu klären, wie kann ich mich schützen und auch warum sollte ich mich schützen und warum sollte ich auch andere schützen? Da auch so eine Verantwortungsbereitschaft zu schaffen. Und eigentlich reicht das schon, finde ich persönlich. Was man jetzt noch verbessern könnte, wäre, dass zum Beispiel einen HIV-Positiven oder ja einen HIV-Positiven einzuladen, der von seinem Leben erzählt, um da noch mehr Persönlichkeit reinzubringen und auch mehr Gesellschaft noch mit in den Unterricht reinzubringen, um die Aktualität auch nochmal aufzugreifen. Das ist hier und das ist nicht weit von euch entfernt und das betrifft euch genauso gut wie alle anderen auch. Und ich denke, das würde man eben noch besser hinbekommen, wenn wirklich jemand kommt und sagt, ja, ich bin HIV-positiv und mir begegnen die Menschen so oder so und ich gehe mit dieser Diagnose so und so um.
Sonja Gödecke ist Biologielehrerin an der Christine-Koch-Schule in Schmallenberg und als solche dafür zuständig, Schülerinnen und Schüler über das Thema HIV und AIDS aufzuklären. Und wie sie das macht und wie die Schüler darauf reagieren, das hat sie uns erklärt. Dankeschön. Die Diskussion um die Frage, ob Deutschland nun ein Zuwanderungsland ist oder nicht, hält weiter an. Laut Statistik hat jeder fünfte Einwohner in Deutschland ausländische Wurzeln. Tendenz steigend. Und gerade diese Menschen sind ganz besonders häufig von HIV-Infektionen und AIDS betroffen. Das liegt oft daran, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund aus Gebieten stammen, in denen AIDS besonders verbreitet ist. Die AIDS-Hilfe Berlin bietet deshalb extra Angebote für HIV-infizierte Migranten an und bekommt dabei teilweise Unterstützung von der Deutschen AIDS-Stiftung. Jens Ahrens arbeitet bei der AIDS-Hilfe Berlin und betreut dort die Projekte für Migranten. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was genau bietet die AIDS-Hilfe Berlin für positive Migranten an?
In der Berliner AIDS-Hilfe haben wir ganz unterschiedliche Angebote. Zum einen haben wir Beratungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben. Sie müssen sich vorstellen, dass die Personen, von denen Sie sprechen, oft große Probleme haben, in die Leistungsbezüge zu kommen, zum Beispiel in die ärztliche Versorgung hineinzukommen, weil sie noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik haben. Das heißt, die erste Aufgabe der Berliner AIDS-Hilfe besteht darin, für diese Personengruppe den Aufenthaltsstatus zu sichern und sie in die Leistungen der ärztlichen Versorgung zu vermitteln, sodass sie an die ärztliche Versorgung und auch an die Medikamente erstmal herankommen können. Und zum anderen haben wir dann die Möglichkeit, hier vor Ort Begegnungsangebote bereitzustellen, wo es möglich wird, den gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu pflegen, denn sie sind natürlich in mehrfacher Hinsicht stigmatisiert. Einerseits durch den Herkunftsort, den schwierigen Aufenthaltsstatus und durch die HIV-Infektion selbst. Und so ist es eine besondere Herausforderung für Menschen mit Migrationshintergrund, sich der HIV-Infektion zu stellen. Und dafür machen wir diese Beratungs- und Begegnungsangebote.
Woher kommen diese Migranten, die gerade auch dieses Begegnungsangebot wahrnehmen?
Also der größte Teil kommt aus Afrika südlich der Sahara.
Und was erzählen die Menschen? Welche Geschichten haben sie? Wie haben sie sich mit dem AIDS-Virus angesteckt?
Das ist oftmals gar nicht ganz genau klar. Also sicherlich ein Teil wird sich im Herkunftsland schon infiziert haben. Ein Teil infiziert sich aber auch hier erst in der Bundesrepublik. Und das hat damit zu tun, dass das Thema HIV in dieser Gesellschaft sehr stark tabuisiert ist. Also Information und Aufklärung fehlen dort und müssen hier erst bereitgestellt werden.
Von welchen Diskriminierungen berichten die Migranten, die zu Ihnen kommen?
Das sind im Wesentlichen ähnliche Diskriminierungen, wie wir sie in der hiesigen Gesellschaft auch kennen. Das heißt Ausgrenzung, weil das Thema Sexualität stark tabuisiert ist. Das heißt, HIV gilt dort genau wie bei uns häufig noch als Schmuddelerkrankung, über die man nicht so gerne spricht. Und das ist dort noch besonders stark ausgeprägt.
Sie haben gerade eben schon erklärt, warum es so wichtig ist, ein separates Angebot für Migranten zu haben. Welche Herausforderungen müssen Sie sich hierbei besonders stellen, wenn Sie Migranten beraten?
Die besondere Herausforderung besteht eben in der Tabuisierung und natürlich in dem unterschiedlichen Kulturkreis. Das heißt, man muss erstmal die Schwelle herabsetzen. Die AIDS-Hilfe ist für diesen Personenkreis ganz besonders hochschwellig und es müssen erstmal vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen werden, sodass das Sprechen über Gesundheit und über HIV erst möglich gemacht wird.
Wie erreichen Sie denn diese positiven Migranten? Wie machen Sie Werbung für Ihre Projekte?
Die Werbung folgt hier vor Ort in Berlin über Flyer, über unsere Zeitungen der Berliner AIDS-Hilfe und natürlich auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Denn im Weiteren wird es in der Regel durch die Arztpraxen auch vermittelt.
Sind Sie insgesamt, also deutschlandweit, mit der HIV-Prävention für Migranten zufrieden?
Nein. Zufrieden können wir da auf gar keinen Fall sein. Es müsste viel mehr gemacht werden. Es müsste viel mehr Aufklärung und Information erfolgen, sodass sich die Menschen, die aus den Hochprävalenzländern kommen, sicherer fühlen können, die Angebote wahrzunehmen und eben diese Angst vor Ausgrenzung herabgesetzt wird. Da ist noch viel zu tun.
Jens Ahrens arbeitet bei der AIDS-Hilfe Berlin. Mit ihm habe ich über die speziellen Angebote für Migranten in Berlin gesprochen. Dankeschön für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Sie hören Domradio, das Thema heute am Welt-AIDS-Tag. Die gute Nachricht, AIDS ist eine Krankheit geworden, an der man zumindest in Deutschland nicht mehr stirbt, sondern mit der man ziemlich lange leben kann. Medizinische Fortschritte haben das möglich gemacht. Eine Chance auf Heilung gibt es aber nach wie vor nicht. Dr. Tim Kümmerle ist Facharzt für Innere Medizin und arbeitet in der Infektionsambulanz der Kölner Uniklinik. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Immer wieder ist die Rede davon, dass das HIV-Virus zunehmend besser in den Griff zu bekommen ist. Was bedeutet das genau? Was kann die Medizin heute hier leisten?
Wir haben mittlerweile sehr effektive Medikamente, die in der Lage sind, die HIV-Infektion zu kontrollieren. Das heißt, wir können das Virus mit den Medikamenten nicht eliminieren, aus dem Körper sozusagen entfernen. Aber es gelingt uns, die Vermehrung des Virus so effektiv langfristig zu unterdrücken, dass das Virus eigentlich keinen Schaden mehr im Körper anrichten kann. Und mit Hilfe dieser Medikamente ist es tatsächlich möglich, den meisten Infizierten ein relativ normales Leben zu ermöglichen und wahrscheinlich auch bei relativ normaler Lebenserwartung, also nicht eingeschränkt im Vergleich zu HIV-Negativen.
Reicht ein Medikament alleine aus?
Man therapiert bei HIV immer mit mehreren Medikamenten gleichzeitig, die aber teilweise in Tabletten in Kombinationsform gegeben werden können. Dadurch ist auch die Anzahl der Tabletten und die Einnahme der Tabletten nicht ganz so kompliziert, wie das früher in den ersten Jahren der HIV-Therapie war.
Aber was bedeutet das? Wie viele Tabletten muss ein HIV-Infizierter am Tag nehmen?
Sagen wir, die einfachste Therapie, die wir heute haben, ist tatsächlich nur eine Tablette, die man einmal am Tag einnimmt. Es gibt aber je nach Situation teilweise die Notwendigkeit, da auch andere Therapien oder kompliziertere Therapien zusammenzustellen, sodass wir manchmal auch zweimal am Tag die Tabletten geben und dann natürlich mehrere Tabletten auf einmal verabreicht werden.
Gibt es Viren, die im Laufe der Zeit resistent werden gegen die Medikamente, die Sie verabreichen?
Das sehen wir leider manchmal. Das hängt ein bisschen von der Therapie ab und ganz wichtig auch davon, wie treu der Patient die Tabletten einnimmt. Das heißt also, wie regelmäßig die Tabletten eingenommen werden, nicht vergessen werden. Wenn man sie regelmäßig einnimmt, ist glücklicherweise diese Resistenzentwicklung heute mit den modernen Therapien auch ein seltenes Ereignis. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die meisten Therapien über viele Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte, funktionieren können.
Wie weit ist denn die Forschung bei einem Impfstoff gegen das HIV-Virus?
Da gibt es leider nicht so gute Nachrichten wie im Bereich der HIV-Medikamente. Was die Impfung angeht, sind wir nicht wirklich sehr viel weiter. Es gab einige Misserfolge in der Vergangenheit, einige, sag ich mal, sehr verhaltene, positive Meldungen. Da wird sicherlich noch viel, viel Forschung nötig sein, um da eine Möglichkeit zu finden, das Virus tatsächlich auf diese Weise in den Griff zu bekommen.
Wir sprechen ja nun immer davon, wie man das HIV-Virus eindämmen kann. Aber welche medizinischen Möglichkeiten haben Sie denn, wenn die Krankheit AIDS dann tatsächlich ausgebrochen ist?
Es gibt tatsächlich Menschen, die recht spät zu uns kommen, also mit einem Vollbild AIDS, das heißt also die HIV-Infektion plus komplizierende zusätzliche Infektionen, die auftreten können. Und dann ist es manchmal tatsächlich auch schwierig, den Patienten zu helfen, weil diese Infektionen sehr dramatisch verlaufen können. Es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene Krebserkrankungen, die infolge von HIV auftreten können und die natürlich dann entsprechend auch wie andere Krebsarten auch schwierig zu behandeln sind. Man muss aber sagen, dass auch bei leichteren Komplikationen im AIDS-Stadium mit den Medikamenten heute auch den meisten Patienten geholfen werden kann und diese auch nach einer gewissen Zeit dann wieder ein relativ normales Leben führen können. Die meisten sind arbeitsfähig und nicht eingeschränkt in ihrem Alltag.
Ich habe gelesen, dass es auch Menschen gibt, die gegen AIDS immun sind. Ist das eine Frage der Gene?
Ja, wahrscheinlich. Das ist eine Frage, von der wir ein bisschen was wissen als Antwort, aber noch nicht sehr viel. Es ist so, dass man einige genetische Situationen kennt, also einige genetische Mutationen, sage ich mal, die eine Infektion mit HIV unwahrscheinlich machen. Also ganz immun, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber die Infektion ist dann so unwahrscheinlich, dass sie quasi einfach nicht passiert. Und das ist eine relativ seltene Situation. Man geht davon aus, dass das unter 1% der Normalbevölkerung sind, Leute, die also quasi einen gewissen genetischen Schutz vor HIV haben. Da das so viele Faktoren sind, die darüber entscheiden, gibt es aber keine Möglichkeit, mittels einfacher Laboruntersuchungen zum Beispiel, das einfach so eben zu bestimmen bei jemandem. Wir können nur sehen, dass es manche Patienten gibt, die mit HIV Kontakt haben, aber keine Infektion entwickeln. Und an denen können wir sehen, dass es diese Möglichkeit oder diese Situation tatsächlich gibt.
Wenn wir jetzt in den Jahren etwas zurückschauen, was war die vielversprechendste Entdeckung zur Bekämpfung von AIDS in den vergangenen Jahren? Was würden Sie sagen?
Also die Medikamente sind sicherlich die wichtigste Waffe, die wir gegen das Virus haben. Man diskutiert ja mittlerweile nicht nur, dass man Patienten mit Medikamenten therapiert, die bereits die Infektion haben, um diese selbst zu schützen, sondern man diskutiert auch, ob man eine HIV-Therapie Infizierten geben kann, um diese weniger ansteckend zu machen. Das heißt also, um sozusagen die Viruslast im Blut zu senken durch die Medikamente, dadurch die Ansteckungsfähigkeit des Patienten zu reduzieren und einfach Neuinfektionen unwahrscheinlich zu machen. Das heißt, vielleicht helfen uns die Medikamente nicht nur den Einzelnen vor den Krankheitskomplikationen zu schützen, sondern auch das Umfeld vor weiteren Ansteckungen. Das heißt, die HIV-Medikamente sind einfach die Erfolgsgeschichte, was HIV angeht. Alle anderen Aspekte, die so die Prävention betreffen, also die HIV-Ansteckungsrate zu verringern durch Informationen, durch Kampagnen für die Kondome bewerben, das ist alles leider nur mit mäßigem Erfolg gewesen.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass es irgendwann eine Chance auf Heilung geben könnte?
Ich würde sagen, man kann als seriöser Wissenschaftler nur sagen, wir wissen es alle nicht. Es gibt sehr, sehr viele Forschergruppen, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und die teilweise von Regierungen gesponsert werden, also teilweise sehr, sehr gute Möglichkeiten haben. Sehr gute Forscher sind da am Werk. Das heißt, ich würde denken, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir da irgendwann mal eine Strategie entwickeln können. Aber es ist der zeitliche Rahmen, zum Beispiel, man könnte jetzt überhaupt nicht sagen, ob das in 10 Jahren der Fall ist oder in 50 oder sogar noch schneller. Da wissen wir einfach noch zu wenig drüber.
Sagt Dr. Tim Kümmerle. Er ist Facharzt für Innere Medizin und arbeitet in der Infektionsambulanz der Kölner Uniklinik. Mit ihm habe ich über die medizinischen Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch.